Look at this.
That is amazing.
Thomas Wade with a steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Amazing.
Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch, und die wir präsentiert natürlich von manscaped.com. Und ich weiß nicht, ob ihr gestern das schon gesehen habt, bei mir auf instagram.com/drevogt. Es gibt jetzt einen Filter von Manscaped und ich möchte gar nicht zu viel verraten, weil es gibt auch eine Werbung dazu. Die hat mir auch einer von euch geschickt, ehrlich gesagt. Ich habe die erst nicht ganz verstanden. Dann hat es aber einen Klick gemacht und dann war es sehr, sehr witzig. Deswegen möchte ich es für euch nicht ruinieren. Aber ich kann euch an der Stelle empfehlen, checkt es mal aus. Checkt den Filter aus, schickt es euren Freunden und checkt die Werbung aus. Und natürlich, wenn ihr schon die Werbung auscheckt und denkt, oh, das ist gar nicht so uncool, das ist ganz witzig. Auch wenn ihr denkt, total infantiler Humor, das ist gar nicht meins. Okay, jedem das seine, aber Körperhygiene, ne, gucken, dass man untenrum, obenrum, je nachdem, wo Haare bei euch sprießen, eventuell, und das ist halt gerade der Richtige, weil wenn ihr mich gerade hier, wenn ihr Full HD guckt, hoffentlich nicht, seht ihr, ich habe mich doch einigermaßen hier ein bisschen gehen lassen im Gesicht, vor allem mit den Haaren. Kann passieren, wenn es ein bisschen stressiger wird, aber sollte halt nicht, von daher checkst du aus manscaped.com. Das Potpourri, die große Bandbreite der Produkte dort mit dem Code NEXT20, NEXXT20, kriegt ihr immer noch 20% auf alles, Free Shipping und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und eben auch einen geilen Filter, was soll ich sagen. Obwohl ihr den auch kriegt, wenn ihr nichts kauft. Von daher, checkt's aus. Kommen wir zu den News der Woche. Und ja, es geht jetzt mit großen, großen Schritten auf die Playoffs zu. Ist natürlich heute gesamt auch Thema. Thema Woche ist heute auch, sind meine Tier, also wie ich die Teams sehe, die jetzt in die Playoffs gehen. Nicht alle, sondern die Teams, die ich sehe als Titelfavoriten, als Konferenzfinalisten und als Teams, wie habe ich es genannt, Außenseiter. Ich glaube, vor ein paar Wochen habe ich das mal auf dem Sprung genannt. Erkläre ich ein bisschen genau nachher, warum ich die Teams wo eingesetzt und einsortiert habe und warum vielleicht auch im Endeffekt nicht. Aber jetzt, wo es Richtung Playoffs geht, ist natürlich eine Sache verheerend, wenn man sich verletzt. Und der Grund dafür ist relativ leicht. Klar, wenn man sich saisonausmäßig verletzt, dann ist es immer schlecht während der Spielzeit, gar keine Frage. Aber wenn man jetzt sich selbst eine kleinere Blessur einhandelt, die Playoffs fangen in 10 Tagen, in 14 Tagen an. Das ist natürlich nicht so geil, wenn man jetzt ausfällt, weil dann beeinflusst das die wichtigste Phase der Saison. Und deshalb ist es natürlich auch wirklich bemerkenswert, wir müssen darüber sprechen, dass Giannis Antetokounmpo jetzt wohl für 1-2 Wochen erstmal raus ist aufgrund einer Wadenzerrung. Vergangene Nacht hat er da sich ohne Fremdeinwirkung verletzt, konnte zwar dann alleine in die Kabine gehen, aber wenn ihr schon mal eine Muskelverletzung hattet, dann wisst ihr ja, das kann man auch durchaus. Gerade wenn es eine Zerrung ist, Muskelfaserriss, dann schon ein bisschen was anderes. Kommt aber immer darauf an, natürlich, wie viel Adrenalin noch im Körper ist, was das überhaupt, dann es gibt auch verschiedene Grade von solchen Verletzungen. Und bei ihm ist jetzt so, es gab natürlich eine Bildgebung, natürlich, da wird natürlich nicht gespart. Und gestern hat Doc Rivers direkt nach der Partie gesagt, auf die Frage hin, naja, also machst du dir eine große Sorge? Da denke ich, natürlich mache ich mir große Sorge, weil also die Playoffs stehen vor der Tür. Und jetzt wissen wir, Giannis Antetokounmpo ist wohl 1-2 Wochen raus. Ist immer schwer mit so muskulären Geschichten, da muss man erstmal gucken, ne? Wenn man dann direkt mit der Reha anfängt, oder mit der Behandlung anfängt, was natürlich in der NBA in der Regel natürlich auf dem höchsten Niveau ist, wie schlägt das an? 1-2 Wochen ist dann wahrscheinlich so das untere Ende von dem, wie lange es dauern kann. Fakt ist, die Bucks, das lief gerade nicht so wirklich gut im Spiel jetzt gegen Boston war es. Da haben sie natürlich gewonnen und von daher ist man da auf einem guten Weg und man kann da relativ beschwingt rausgehen, wenn man das beste Team der eigenen Conference so kurz vor den Playoffs schlägt. Auf der einen Seite fehlten da Porzingis und Horford und eben bringt dir so ein Sieg in der regulären Saison relativ wenig, wenn es in die Playoffs geht und du nicht bei voller Kraft bist und eben auch noch dein Superstar nicht dabei ist. Gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, aber sie haben immer noch Damian Lillard. Vergangenes Jahr wäre das ein bisschen verheerender gewesen. Ja, das stimmt schon, aber vielleicht ist der Osten auch ein bisschen ich will nicht sagen breiter an der Spitze, das ist ja nicht immer nur ein Qualitätsmerkmal. Dieses Jahr haben wir auch, bis auf die Celtics, jetzt kein überragendes Team. Aber naja, ein Problem, die sie hatten die ganze Saison über, das sieht nicht gut aus für die Bucks. Wir kommen nachher noch dazu, wie ich das Ganze dann bewerte für die nächsten Wochen. Vorbei ist auf jeden Fall der Double-Double-Streak von Domantas Sabonis. Am Ende waren es dann 61 Partien, wo er in Folge einen Zweifach-Zehner, wenn wir es mal ganz deutsch ausdrücken wollen, abgeliefert hat. Dann gegen Oklahoma City nur 8 Punkte und 13 Rebounds, hat er nicht mehr gereicht. Wie gesagt, vorbei war der siebtlängste Streak der NBA-Geschichte. Ich habe ja schon erklärt, dass der längste Streak des Mergers war, seit dem Merger zwischen der ABA und der NBA. Das ist im Endeffekt ein blödsinniger Rekord. Siebtbester Streak aller Zeiten, das ist natürlich was wert. Er hat der Elvin Hayes da zuletzt eingeholt, er hatte 60 Partien in Folge das geschafft. Und für mich immer noch irgendwie wahnsinnig, dass ich mir denke, krass, das ist mit 60, 61 Spielen kommst du halt schon da in die Top 10, sagen wir mal, weil gefühlt Triple-Doubles, würde ich schätzen, haben dieses Jahr manche Spieler ja 60 Mal aufgelegt, haben sie sicherlich nicht, ne, aber irgendwie kommt es einem ja so vor. Und dass beim Double-Double da so schon, das schon historisch ist, nach wie vor irgendwie krass. Aber zeigt, dass eben bei aller Inflation, bei den Statistiken, selbst bei Punkten und Rebounds, das eben nicht gegeben ist. Von daher nochmal herzlichen Glückwunsch, Domantas Sabonis. Die Charlotte Hornets, die würden sicherlich eine Freude über einen Spieler wie Domantas Sabonis, aber erstmal suchen sie jetzt nach einem neuen Trainer. Jetzt fragt sich einer von euch, immerhin noch Steve Clifford, das ist so eigentlich ein guter Mann. Ja, der verlässt die Franchise in Richtung Führungsetage. Ich meine, dass das auch ab seinem Amtsantritt so ein bisschen spekuliert wurde, dass er nicht lange da an Bord bleibt, dass er quasi ein bisschen so ein Caretaker war, nachdem es ja da zuletzt ein bisschen ja, Instabilität gab auf der Trainerposition. Da gab es ja noch den Verkauf der Franchise etc. Fakt ist, er ist jetzt noch da, aber geht dann die Treppe hoch ins Büro, wo die Leute sitzen, die wirklich was zu sagen haben. Und das wirft natürlich zwei Fragen auf. A, wer wird sein Nachfolger? Und B, Steve Clifford, da war doch mal was mit Orlando Magic. Was bedeutet denn sein Abschied eventuell, wenn man ein bisschen im Kaffeesatz rumrühren möchte, für die Hornets? Vielleicht erstmal zur zweiten Frage. Als er bei Orlando vor ein paar Jahren, schon ein bisschen länger her, ging, das hat die Athletic angemerkt, als sie diese Meldung rausgehauen haben. Also die Meldung kam eigentlich von ESPN, aber dann hat die Athletic das aufgenommen. Und die Kollegen da haben geschrieben, naja, also als er damals bei den Magic weg ist, da ist er da weg, als klar war, okay, die starten den Neuaufbau. Die traden Nikola Vucevic zum Beispiel, die wollen neu anfangen. Und einige dort spekulieren jetzt bei The Athletic, naja, ist das vielleicht jetzt bei den Hornets auch der Fall? Gut, jetzt fragt ihr euch sicherlich genauso wie ich, Moment mal, sind die Hornets nicht mitten in einem Neuaufbau? Ja, eigentlich schon. Ich meine, letztes Jahr haben sie Brandon Miller gedraftet, sie haben LaMelo Ball. Sicherlich in diesem Sommer steht dann eine Trennung von Miles Bridges an, aber das war ja quasi schon vor der Saison mehr oder weniger klar. Von daher, ist da jetzt irgendwas dran, dass man denken könnte, okay, vielleicht wollen die Hornets nochmal so richtig jetzt den Boden rausschlagen und richtig auf den Grund der Eastern Conference sinken. Sind wir gespannt. Fakt ist, LaMelo Ball, bei allem Talent, was er bisher gezeigt hat, er hat das immer nur sehr, sehr phasenweise gezeigt. Und dann war er verletzt. Sie haben ihm trotzdem einen langen Vertrag gegeben. Ich will es nicht spekulieren, dass es in die Richtung geht. Das haben die Kollegen aber mehr oder weniger da gemacht in dem Piece. Sind wir gespannt. Auf jeden Fall, glaube ich, sollte man das beobachten. Wenn es um die Nachfolge geht, da ist uns natürlich auch noch schnell dabei, in den USA dann Listen zu machen. Bei USA Today war so eine zu lesen. Da stehen dann einfach nur alle Assistants drauf aus der NBA, die in den vergangenen Jahren entweder sehr, sehr kurz davor waren, einen Job zu kriegen oder einfach schon länger als die heiß gehandelten potenziellen nächsten Head Coaches gehandelt werden. Ich lese einfach die Namen mal vor. Jordi Fernandez, Charles Lee, Kevin Young, Chris Quinn, David Adelman, Lamar Skeeter, Sean Sweeney, David Vanterpool. Die standen alle bei USA Today. Aber es gab noch einen anderen Namen und ich glaube, der war dann bei ESPN zu lesen. Lindsay Harding, wenn ihr euch erinnert, über die Frau haben wir ja auch schon gesprochen. An der Stelle ist es die Head Coachin, ist es richtig gegendert? Ich weiß gar nicht. Also irgendwas, die Trainerin, Cheftrainerin der Stockton Kings, dem G-League-Team der Sacramento Kings. Dort wurde sie gerade zur Trainerin des Jahres der G-League gewählt. Und sie war ja schon die erste Frau, die in der G-League da als Head Coach, Coachin unterwegs war, ist sie vielleicht auch die erste Frau, die wirklich einen Trainerjob in der NBA bekommt. Darf man gespannt sein, würde ich erstmal nicht drauf wetten, weil es, glaube ich, einen ganz, ganz großen Kandidaten, Kandidatinnen-Pool gibt. Und da muss man abwarten, wer sich da durchsetzt. Auf jeden Fall sehr erfreulich und sehr gut, dass sie dabei ist, dass sie da ihren Namen in den Ring werfen kann. Weil, ich weiß nicht, ob ihr NFL-Fans seid, da gibt es ja diese Rooney-Rule, die besagt, dass wenn NFL-Franchises neue Headcoaches suchen, dass sie immer auch Angehörige von Minderheiten da einladen müssen zu Jobgesprächen, zu Vorstellungsgesprächen. Gut, das ist eine Regel, die man natürlich auch aushöhlen kann und sagen kann, gut, dann laden wir einfach da mal 2, 3 von den Kollegen ein und dann ist aber auch egal, wir hören uns einfach nur an und dann geht's weiter. Sicherlich, so zynisch kann man das sehen, aber der Vorteil ist natürlich, dass Kandidaten eingeladen werden, dass Kandidaten angehört werden und dass Kandidaten die Chance bekommen, sich zu präsentieren. Und selbst wenn dann vielleicht in einer Franchise die Entscheidung gegen einen Minoritäts, ist das richtige Wort, Kandidaten fällt, kann ja gut sein, dass da vielleicht ein Assistant General Manager oder, keine Ahnung, irgendeiner aus dem Management, der dabei war bei der Entscheidung, eigentlich denkt, hey, der Typ, den fand ich aber sehr, sehr gut. Also wenn ich mal irgendwo was zu sagen habe, dann ruft den mal an, weil ich finde den super. Das kann natürlich jetzt bei Harding auch zum Beispiel passieren, dass vielleicht, ne, weiß ich nicht, ein Assistant General Manager jetzt von den Hornets da mit drin sitzt oder ein Analyst oder so. Und dann, wenn der dann bei einer anderen Franchise ist und hört, aber wir brauchen auch einen neuen Trainer, neue Trainerin, sagt, hey, Lindsay Harding, lacht mich bitte jetzt nicht aus. Ich fand die super, hört euch die an. Von daher, gute Entwicklung. Hoffen wir, dass sie da überzeugen kann mit ihrer Arbeit. Am Ende der Saison und Freitag mache ich mit Dean Walle auch diese Ochsentour durch die Awards. Ist eben Awards-Time. Das sprich, die Kollegen in den USA müssen jetzt gucken, für wen stimmen wir eigentlich? All-NBA-Teams, MVP, Rookie des Jahres, blablabla. Das ist normal, das macht man jedes Jahr. Dieses Jahr ist ein bisschen anders. Ich habe es auf Twitter auch geteilt, was Mark Stein da geschrieben hat. Dieses Mal müssen die Kollegen noch ein bisschen warten, bis sie ihre Awards abgeben. Warum? Natürlich die 65-Spielregel, also das für viele der Awards, eben die Protagonisten, die dann gewählt werden können überhaupt, 65 Partien absolviert haben müssen, ne, mit bestimmten Auflagen. Ihr wisst das alles. Von daher wird es nicht wie sonst quasi ein bisschen früher abgegeben, sondern man muss warten, wirklich bis jedes letzte Saisonspiel durch ist. Soweit, so gut. Es ist natürlich auch so, dass an diesen Awards gewisse Sachen mittlerweile hängen. Ihr wisst, dass das, ne, man gewisse Verträge unterschreiben kann, wenn man dann dabei war und was gewonnen hat und so. Sportwetten, das leidige Thema, ist ja davon auch betroffen. Ne? Man kann natürlich vortrefflich auf solche Sachen schon wetten mittlerweile. Obwohl, wenn ich es richtig verstanden habe, bei der MVP-Wette, da wohl die Odds so schlecht sind, dass das wohl keiner mehr macht, wenn es um Nikola Jokic geht. Und ein Grund, warum das so ist, könnte gut sein, dass ESPN eine sogenannte Straw Poll abgehalten hat. Was ist das? Naja, im Endeffekt haben sie einfach gesagt, hey, warum sollen wir denn warten? Wir kennen noch ein paar Journalisten. Lassen wir aber 100 von denen fragen, hey, du hast doch dieses Jahr ein NBA-Spiel gesehen. Wer ist denn dein MVP? Wer ist denn dein Rookie des Jahres? Blablabla. So, und das haben sie gemacht. Weil das gibt Content, das gibt Klicks. Warum nicht 100 Mails rausschicken, ist auch schnell gemacht. Und sie haben das so realistisch wie möglich gemacht, schreiben sie zumindest. Sie haben aus allen 28 Städten, New York, in der LA haben wir 2 Teams, Journalisten gefragt, die sie kennen, gesagt, hier bitte, bla bla, hier sind die Wahlzettel, natürlich alles elektronisch. Und sie haben jetzt erstmal jetzt nur die Wahl vom MVP öffentlich, zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, haben sie gesagt, pass auf, wir machen das genau wie in der NBA. Ihr habt 5 MVP-Plätze. Ihr habt einen First Place, Second Place, Third Place, Fourth Place und Fifth Place. Vote für den ersten Platz gibt es 10 Punkte, zweite 7, 5, 3, 1. Das rechnen wir alles zusammen. Wir lassen uns zusammenrechnen von irgendeiner cleveren KI. Und dann kommt raus, wen unsere gefragten Journalisten denn als MVP sehen. Und genau das haben sie auch getan. Und das sind die Ergebnisse. Ich fange hinten an. 10. mit gerade mal einer 5-Platz-Stimme, Jaylen Brown. Weiß ja nicht, ob man da nicht, also ob das so, also nur eine Stimme von 100 Leuten, dann kann ja sonst wer gewesen sein. Aber da fallen mir vielleicht ein paar andere Namen ein, denen ich vielleicht eher die Stimme gegeben hatte. Egal, Jaylen Brown an Platz 10. An Platz 9, Domantas Sabonis mit 3, 5 Platzstellen, deswegen auch nur 3 Punkte. Platz 8, Kawhi Leonard mit 4 Stimmen auf dem 5. Platz. Anthony Edwards, und das finde ich überraschend relativ tief, hat nur eine Zweitstimme bekommen. Ich sag's mal so. Und dann 5 auf dem 4. und 5 auf dem 5. Platz. Also mit 27 Zählern ist er dann schon relativ weit vorne vor Leonard, Sabonis und Brown. Aber hinter Jalen Brunson, 3x3, 2x4, 19x5. Und dann an Platz 5, für mich auch überraschend tief, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite ist es nicht so mit der Platz, der mich irritiert, sondern eher vielleicht die Punktzahl von 119. Und er hatte, ich mache jetzt nur noch die zweite und Erststimme. Er hatte 2 Erststimmen, eine Zweitstimme. Die Rede ist von Jason Tatum. Also da sieht man, dass Teamerfolg und dieses Ding, bester Spieler im besten Team, zumindest bei diesen 100 Wahlberechtigten, jetzt nicht so den großen Ausschlag gibt. Und er war dann auch der letzte Amerikaner auf der Liste, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. An Platz 4 mit 334 Punkten, also auch ein extremer Abstand, 2 Erstrundenstimmen, 8 Zweitrundenstimmen, Giannis Antetokounmpo. Finde ich einigermaßen bemerkenswert, weil ich dachte, dass er zumindest vor Top 3 wäre. Aber wir sehen, dass da eben 3 andere Namen stehen. Auch vollkommen nachvollziehbar, nur wie gesagt, wundert mich ein kleines bisschen. Warum? Auf Platz 3, das wundert mich auch. Luka Doncic. Ich weiß nicht genau, wann die Wahl gelaufen ist. Vielleicht vor diesem relativ fulminanten Run der Mavericks. Mit nur einer Erststimme, 31 Zweitstimmen, 493 Punkte. Und auf Platz 2, und wie gesagt, ich wundere, dass das so klar ist. 626 Punkte. Shai Gilgeous-Alexander mit 10 Erstrundenstimmen, 45 Zweitrundenstimmen. Aber OKC natürlich weit im Westen vorne mit dabei. Ähnlich wie bei Doncic ist er natürlich der Star dieser Mannschaft. Ich denke mal, dass der Teamerfolg da den größten Ausschlag gegeben hat. Er war auch als einziger mit Platz 1. Nikola Jokic natürlich, auf allen 100 Wahlzetteln zu finden, wo ich mich so ein bisschen frage, wie, also wenn wir jetzt Top 5 ausgehen, Top 5 Spieler, die Top 5 Kandidaten des MVP-Wahl sind und ESPN geht und fragt wirklich Journalisten jetzt nicht irgendwie vom, keine Ahnung, vom wöchentlichen Anzeigenblatt aus Oklahoma. Wie kann man dann allen Ernstes verantworten, dass man Luka Doncic aus diesem Zettel draußen lässt? Bei Giannis mit den 8 Stimmen, selbst da denke ich mir, finde ich ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite kann man die argumentieren, die spielen nicht gut, bla bla. Trotzdem, also das ist für mich schon. Na klar, wir reden über 5 Stimmen, es sind jetzt nicht 10 Stimmen wie hier die Top 10, aber das mit Luca finde ich einfach, also, weiß ich nicht. Denke, da muss man eigentlich die NBA-Polizei anrufen, weil also da muss eigentlich eine Anzeige rausgehen. Egal. Erster, Nikola Jokic, 85 Erstrundenstimmen, 14 Zweitrundenstimmen und eine auf dem 3. Platz. Mich würde auch interessieren, wenn er auf Platz 3 gepackt hat, ehrlich gesagt. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Und das sind die Ergebnisse. Und er hat dann 953 Punkte. Und da muss ich sagen, das ist ein Riesenvorsprung. Das sind mehr als 300 Punkte. Wenn ich richtig rechne, 327 Punkte. Ich glaube nicht, dass sich Wetten lohnen, wenn ihr irgendwie sowas macht, sportwettenmäßig auf irgendwie anders als Nikola Jokic. Und der Jokic ist eben die Quote schlecht. Aber für meine Begriffe, wenn es so ausgeht mit Jokic an Platz 1, dann ist es auch die richtige Wahl. Ich will jetzt nicht meinen eigenen Wortzettel davor greifen. Aber ich denke, der Mann ist dieses Jahr relativ alternativlos. Und vielleicht ein Wort kurz, ich möchte nicht hier künstlich ranten, aber da das auch schon wieder zu lesen war, dass eventuell der eine oder andere Wahlberechtigte sagt, naja, wenn wir ihn jetzt wieder wählen, dann hat er 3x in 4 Jahren MVP gewonnen, der ist einmal Meister geworden. Also, das ist ja hier kein Lifetime Achievement Award. Und ich weiß schon, dass ich natürlich aus diesen einzeln betrachteten Saisons dann das historische Vermächtnis die Legacy speist. Aber wer so argumentiert, hat für meine Begriffe nicht verstanden, was das für ein Award ist. Das ist ein Award für eine Saison, eine reguläre Saison. Und spielt sich einfach vollkommen ungebührlich zum Interpreten der Basketballgeschichte auf. Und ich denke, wenn wirklich jemand so argumentiert, in vielleicht einem Think Piece, was er schreibt, über seine MVP-Wahl, die dann rauskommt, ne, wenn das die Wahl gelaufen ist, dann sollte man demjenigen wirklich das Wahlrecht entziehen. Das meine ich sogar vollkommen, ohne jetzt irgendwie hier irgendein Fass aufzumachen im Podcast oder auf Twitter oder so. Dann hat man einfach nicht verstanden, worum es geht. Und wenn man sich so überhöht selbst und sagt, nee, also der ist für mich nicht so gut wie Bird, der ist nicht so gut wie Magic, der ist nicht so gut wie Russell oder so, der kann nicht wieder MVP werden, obwohl die Zahlen das alle hergeben. Die Zahlen, der Einfluss, der Erfolg, das alles hergeben. Da muss man sagen, dann hat diese Person nicht mehr zu wählen. Punkt. Weil es darum einfach nicht geht. Du kannst gerne deine Think Pieces schreiben und schreiben, ich habe auch für ihn dann Nummer 1 gestimmt, auch weil das die richtige Entscheidung war, aber für meine Begriffe gehört er nicht in die Sphären, wie was ich, wen du da dann oben siehst, besser als das Ehen, gar keine Frage. Aber hör auf, wenn sowas wirklich passieren sollte, ich glaube, Bill Simmons war es auch Thema am Wochenende im Podcast mit Ryan Russillo. Wenn es wirklich Leute gibt, die das so machen, dann muss man sagen, sorry, dann habt ihr einfach euer Recht zu wählen da verwirkt. Kommen wir zu anderen Themen, wir auch schon bei Legacy sind. Die Hall of Fame hat ihren neuesten Jahrgang bekannt gegeben. Das gibt es jedes Jahr. Ich weiß aber gar nicht, ob jeder weiß, wer eigentlich alles in diesem Jahrgang dabei ist, weil oftmals beschränkt es sich dann, was hängen bleibt, auf die NBA-Stars. Und da gibt es einige. Chauncey Billups, Vince Carter, Michael Cooper, bisschen spät, aber Michael Cooper, Walter Davis, noch ein bisschen später. Weiß nicht, ob also ich meine, Michael Cooper, hoffe ich mal, dass ihr alle wisst, Lakers, Top-Verteidiger, guter Mann. Einfach einer, der in dieser Showtime-Ära und ein bisschen davor abgeliefert hat, Defensive Player of the Year gewesen, etc. Walter Davis, kranker Scorer, sechsfacher All-Star, zweimal All-NBA, ne, Rookie of the Year 78. Dann, und das ist alles von ist verschiedene Komitees, die das wählen, das ist alles vom North American Committee. Dann gibt es noch Bo Ryan, Trainer von Wisconsin am College, und Charles Smith. Da muss ich selber überlegen, wer das ist. Ist mir trotzdem nicht eingefallen, das muss ich lesen. All-Time Winningest High School Coach in Louisiana. Ne, von daher sehr, sehr gut. War mal Coach of the Year. Das gibt es ja auf High School Level auch. Dann gibt es das Women's Committee. Da hat es Simone Augustus geschafft. Achtfache WNBA All-Star-Spielerin, war Rookie des Jahres und 2011 war WNBA Finals MVP. Dann gab es vom Veterans Committee. Also das sind dann so die, ich glaube, das sind ehemalige NBA-Veteranen, die dann mal gucken, hey, wer wurde eigentlich so ein bisschen vergessen in den letzten Jahren? Wer braucht denn da vielleicht nochmal eine Hall of Fame-Berufung? Und die sind auf Dick Barnett gekommen, hat bei den Lakers, bei den Knicks und den Syracuse Nationals gespielt, war einmal All-Star und zweifacher NBA-Champion. Alles gut. Das Women's Veteran Committee hat Harley Redin oder Redin, das ist eine Trainerin, berufen, die war sechsfache AAU National Champion, wurde in die Frauen Basketball Hall of Fame 1999 aufgenommen. Der Name sagt mir aber leider, ich sag nichts. Dann sagt mir aber der Name des International Committee sehr wohl was, Michelle Timms. Ich weiß nicht, bei wie vielen von euch da jetzt gerade die Alarmglocken angehen und ihr sagt, ich kenne doch den Namen. Ja, Michelle Timms hat auch relativ lange in Deutschland gespielt, in der Frauenbasketball-Bundesliga, dann war sie bei den Phoenix Mercury, hat mit Australien Bronze- und Silbermedaillen bei Olympia gewonnen, war die erste Australierin oder überhaupt die erste Person mit australischem Pass, die international professionell Basketball gespielt hat. Und dann gibt es das Contributor Committee, das sind dann halt Leute, die dazukommen, die eben nicht selber spielen oder coachen oder so, obwohl das bei Doug Collins in dem Fall ja eigentlich Blödsinn ist. Der war ja Spieler, vierfacher All-Star, hat eine Menge Spiele gewonnen als Trainer, ist aber wohl gewählt, warum ich es richtig verstehe, als TV-Experte für CBS, NBC, TNT, TBS, ABC, ESPN, wo er überall war. Herb Simon, der Besitzer der Indiana Pacers, wurde aufgenommen, dem gehören ja auch die Indiana Fever. Und mal wieder muss man dazu sagen, Jerry West als Contributor er war schon Spieler aufgenommen worden als Mitglied des 1960er US-Olympic-Teams. Seine Erfolge muss ich auch nicht herbeten mit den Lakers als Manager, aber auch natürlich dann bei den Golden State Warriors. Von daher, ja, das ist die gesamte Klasse, der gesamte Jahrgang dieser Hall of Fame. Kommen wir zu einem Thema, das euch und mich noch beschäftigen wird die nächsten Wochen und Monate. Leider möchte ich hierher schicken direkt, Bronny James hat sich angemeldet für die Draft und gleichzeitig ist er aber ins, ich weiß gar nicht, was das richtige Verb dafür ist, ins Transferportal gewechselt oder hat sich da eingetragen. Jetzt werden einige von euch wissen, was das eine bedeutet und ich wissen, was das andere bedeutet. Von daher will ich es erklären. Also ist es so, er hält sich da jetzt gerade alle Türen offen. Heißt auf der einen Seite, er will sich anmelden zur NBA Draft. Das heißt, er durchläuft diesen ganzen Prozess, den man da durchläuft. Die Liga scoutet ihn, eben weil er sich auch angemeldet hat. Er wird wahrscheinlich Workouts machen. Vielleicht macht er bei einem von diesen Camps mit, weil er jetzt absolut kein Top-Prospect ist. Kann das durchaus sein, obwohl ich wahrscheinlich denke, dass sein Vater da relativ viel auch kontrollieren wird. Jedenfalls wird vorspielen für NBA-Teams. Das wird er machen, hat aber gleichzeitig jetzt nicht einen Agenten genommen oder so, dass er nicht mehr zu ganz College kann, sondern da hält er sich die andere Tür im offen und sagt, ich bin jetzt im Transferportal oder Transferportal. Ich kann also wechseln von USC, wo er ja eine relativ durchwachsene Freshman-Saison auf der einen Seite gespielt hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, vergangenen Sommer war die Geschichte mit seinem Herzstillstand, dass er dies überhaupt gespielt hat. Ich will nicht sagen, es grenzt an Wunder. Dafür habe ich zu wenig Medizin studiert, eben gar nicht. Aber ich denke, dass er im vergangenen Sommer natürlich was anderes zu tun hatte als Basketball spielen. Das wird sicherlich nicht positiv ausgewirkt haben. Aber dennoch, er möchte jetzt wechseln. Es gibt Spekulationen zum Beispiel an die Duquesne University. Da ist mit Drew Joyce, ist es, ne? Drew Joyce, der Jugendfreund, Jugend-Highschool-Mitspieler von LeBron James, jetzt Head Coach. Ich hoffe, ich bringe jetzt die Kumpels nicht hintereinander. Nee, Drew Joyce. Und wenn ich mich ganz täusche, hat er auch schon mal in Deutschland Basketball gespielt. Das würde natürlich passen, dass er da hinwechselt. Auf der anderen Seite ist es relativ weit weg von L.A. Die Family lebt ja da. Mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall macht euch bereit, jetzt über mehrere Wochen an Spekulationen darüber, hey, wo worked er out? Was sagen dann, was pfeifen diverse Scout-Spatzen von den Dächern? Geht LeBron da auch mit hin? Oh, Gottes Willen, da glaubt mir jetzt schon vor. Hoffen wir, der Junge hat einen guten Sommer und hoffen wir, dass er die richtige Entscheidung trifft, was immer er auch machen will im nächsten Jahr, dass er basketballerisch die bestmögliche Entwicklung nimmt. Schließlich und abschließend, herzlichen Glückwunsch nach South Carolina zu den Frauen dort von den Gamecocks. Die sind NCAA Champion geworden, haben im Finale gegen Iowa gewonnen mit Caitlin Clark, haben ihren Titel also verteidigt. Ich glaube ja, ne? Ne, haben wir fast, was rede ich denn? Nicht verteidigt. LSU war vergangenes Jahr Champion. Sie haben den Titel sich wiedergeholt. Ich glaube, wir hatten ihn schon mal gewonnen. Dawn Staley, absolute Legende, Trainerin, eine der großen. Top-Job, wo sie, glaube ich, ihre komplette erste 5 verloren haben. Vielleicht zum vergangenen Jahr. Riesen Turnier gespielt. Geile Saison. Und das gleiche lässt sich auch über die Herren der UConn sagen, University of Connecticut, die Elite-Universität aus Storrs. Back-to-Back-Championships in absolut dominanter Fashion, würden Amerikaner sagen, Manier, würden die Deutschen sagen, haben sie das geschafft. Zach Edey, zwar von Purdue, dem Finalgegner, ich glaube, hat 37 aufgelegt, aber haben einfach die Dreierlinie erstickt von Purdue und es war noch nicht mal knapp. Also die haben wirklich alles weggenagelt, was kam. Nicht nur dieses Jahr, auch letztes Jahr. Respekt an die UConn. Und jetzt vor dem Thema der Woche, einmal kurz Werbung. Ich komme kurz zusammen. Ich habe ja gesagt, das Dank mit 50, das habe ich geschafft. So, und dieses Jahr muss es weitergehen. Und ich möchte 2024 wirklich ein paar Sachen probieren, um einfach weiterzukommen in Sachen Dank. Nicht nur mit einer Hand, weil das war zwar schön, aber ich denke, da geht noch mehr. Und Urban Sports Club hilft mir dabei jetzt im kommenden Jahr, weil da habe ich natürlich die große Vielfalt von verschiedenen Dingen, die ich ausprobieren kann. Ne? Ob es jetzt Trainingssachen sind oder auch gerade Recovery-Geschichten. Und gestern Abend habe ich angefangen. Ich bin mal wieder nach Braunschweig gefahren, da zu Fitness First. um halt Knees over Toes zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja ein Kollege auf Instagram, der Knees over Toes Guy. Ich glaube, heißt er Ben Patrick? In echt, ich glaube ja, ne? Der ein Programm entwickelt hat, wo Menschen fortschrittenen Alters und mit fortgeschrittenen Knieproblemen quasi das Knie kräftigen können, indem man verschiedene Muskeln im Wadenbereich, wo ich ja eigentlich gut aufgestellt bin, dachte ich zumindest, stärkt, Oberschenkel stärkt, Beweglichkeit stärkt, um eben auch dann sprungkraftmäßig, aber eben auch eine Verletzungsprophylaxe mäßig da nach vorne zu kommen. Das habe ich gestern gemacht. Und ich dachte mir, hey, Waden, come on, das ist der eine Muskel bei mir, wo der liebe Gott mit dem Finger drauf zeigt, hat gesagt hat, ja, mach den Jungen cool. Aber das war eine Aufgabe gestern. Auch ziemlich räudig, wenn ich ehrlich bin, da wie das aussah. Ich habe es auch aufgenommen, um auch selber mich zu korrigieren und so. Ich stelle es auch noch auf Instagram.com/Drehvogt. Aber ja, alles, um auch mal mit zwei Händen zu danken. Das ist so das Ziel. Und ich will auch, wie gesagt, mal Yoga ausprobieren. Und der Urban Sports Club hilft mir dabei. Von daher, wenn ihr sagt, hey, finde ich auch interessant, ja, wie immer packe ich euch den Link zum Urban Sports Club, urbansportsclub.com, in die Folgenbeschreibung. Aber ich packe auch nochmal corporate.urbansportsclub.com rein, weil, falls ihr irgendwo arbeitet und Angestellter seid und sagt, hey, Boss, ich habe da eine Idee, wie du uns als Arbeitnehmer was Gutes tun kannst, wie wir gesünder bleiben, Spaß haben, auch außerhalb der Arbeit, und vielleicht ein bisschen motivierter sind, meldet uns doch mal alle hier als Firma da an. Das könnt ihr auch da alle Infos euch reinziehen und vielleicht weitergeben. Und ein Sneak Preview, wie nennt man das? Demnächst möchte ich auch von euch was sehen, in der kleinen Koop mit Urban Sports Club, aber dazu dann mehr auf Instagram und so. Da könnt ihr aktiv werden. Aber wie gesagt, dazu demnächst. Und jetzt weiter mit der Rapid Reaction. Thema der Woche. Ich nenne es auch mal NBA-Tier, weil mir nichts anderes anfällt. Also Tier, schon geschrieben wie Tier, aber nicht Tier wie Animal, sondern Tier wie Stufen. Ne? Und ich habe mir jetzt mal angeguckt, ehrlich gesagt, im ersten Schritt hin zu nächste Woche dann natürlich dann Hardcore-NBA-Playoff-Preview, wo es ja auch dann mehrere Podcasts geben wird mit Dean wieder im Premium-Stream. Ich mir angucke und sage, okay, wie sieht es eigentlich aus? Was habe ich eigentlich im Februar gesagt? Auch an gleicher Stelle hier. Wer sind Titelfavoriten? Wen sehe ich in den Conference-Finals? Wahrscheinlich. Und wen hatte ich damals als Teams auf dem Sprung bezeichnet? Das macht jetzt relativ wenig Sinn, weil wir ja in den Playoffs sind. Und habe gesagt, okay, also ich will wieder Titelfavoriten nennen, also die Teams, wo ich denke, ja, da muss ich nicht großartig mentale welche Gymnastik machen, damit ich mir irgendwie vorstellen kann, wie die Meister werden, sondern das sind nämlich die klaren Favoriten. Dann, bei wem kann ich das Gleiche sagen, aber eben für die Conference Finals, dass ich nicht großartig überrascht wäre, wenn die Conference Finals kommen. Und bei wem würde ich sagen, ich sehe schon Wege, wie die Conference Finals schaffen könnten. Aber da muss schon das eine oder andere passieren. Da muss bestimmte Matchups geben. Da muss vielleicht irgendwo anders eine Verletzung. Keine Ahnung. Da muss ich mir irgendwie was zurechtbiegen. Aber wenn ich mit den Teams das vorher vorne vergleiche, würde ich nicht sagen, dass die das unbedingt schaffen. So. Und ich fange mal vorne an. Also bei den Titelfavoriten. Die Teams, wo ich sage, ja, jetzt geht's los. Bei denen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Meister werden. Und im Februar hatte ich da folgende drei Teams: die Celtics, die Nuggets und die Clippers, die damals ihren besten Basketball gespielt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ich überrasche niemanden, wenn ich jetzt sage: Naja, die Clippers habe ich nicht mehr auf der Liste hier, irgendwas nicht in diesem Tier. Ich habe noch die Celtics und die Nuggets. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich bei den Nuggets immer jetzt auch ein bisschen Bauchschmerzen habe. Und der Grund dafür ist, na gut, schnell gefunden, ich kann es euch auch schon denken, es ist Jamal Murray. Er war jetzt verletzt. So. Jetzt ist er natürlich jemand, der wieder gespielt hat. Ich habe gerade mal aufgerufen gegen die Jazz. Ne? Er hat seine 27 Minuten genommen und hat direkt auch gesagt, nö, ich bin fit, lass mich mal ballern. Hat dann eben 28 Punkte gemacht, 11 von 20 aus dem Feld. Das sind ja durchaus gute Zahlen. Von daher, ne, kann jetzt auch noch ein paar Spiele machen. Ne? Sie brauchen ja auch wirklich ihn da jetzt, er hat auch davor gegen Atlanta, glaube ich, war das gespielt. Ne? Ich habe es gerade mal rausgesucht, genau. Atlanta waren es dann in 20 Minuten 16 Punkte. Und natürlich, jetzt kann man auch am Ende gucken, okay, jetzt muss er nicht jedes Spiel machen. Ne? Hauptsache kommt mit ein bisschen Power und ein bisschen eingespielt da jetzt zurück. Ich glaube, er braucht auch nicht mega viel Zeit. Aber irgendwo in meinem Hinterkopf kriege ich das nicht aus dem Kopf, was Dean in den Premium-Podcasts schon mehrfach gesagt hat. Und wenn ihr jetzt mit der Arbeit von Dean Wallen nicht vertraut seid, Dean ist ja quasi, ich will nicht sagen embedded bei den Lakers oder Clippers, wäre falsch, aber er ist derjenige von God Next, der zu den meisten NBA-Spielen geht, der mit den meisten NBA-Leuten spricht, weil ich es halt nicht kann. Ne? Ich lebe nicht in Los Angeles, lebe nicht in den USA. Er ist da, er ist seit Jahren da in der Szene unterwegs, der kennt Leute, er kennt Assistant Coach, der kennt Shooting Coaches relativ gut, er kennt ein paar andere Jungs. Ne? Der hat bei jedem Team mehr oder weniger einen Ansprechpartner. Ne, ist übertrieben, aber bei vielen Teams hat er einen Ansprechpartner, mit denen er sich mal, auch mal essen geht und so. Und der hat, Dean hat, glaube ich, dreimal im letzten halben Jahr gedroppt, naja, Jamal Murray nicht hundertprozentig austrainiert. Und wenn man das dann auch sieht, aus dem Hinterkopf hat, denkt man so, ich verstehe das, aber das trifft, glaube ich, auch auf viele auch zu, vielleicht in der NBA auch in relativ prominenten Rollen, dass man ein bisschen was rausholen könnte. Aber ja, man sieht es. Und deswegen war vielleicht auch die Saison von ihm dieses Jahr auch nicht auf dem Niveau, den wir vielleicht alle erwartet hätten. Das hatte Dean auch zum Beispiel vor der Saison gesagt, nach dem Motto, hey Mensch, also Murray, ich glaube, der wird All-Star, der will, der hat Bock. Naja, aber irgendwann hat es dann wohl auch aufgehört. Deshalb, wenn irgendwas, und ich sage nicht mal Verletzungen, sondern wenn Murray irgendwie eine Delle jetzt bekommt, weil die Pause doch zu lang war, dann eventuell wird er vielleicht müde in so einer Serie, aber das ist ganz, ganz eventuell. Genauso eventuell wie bei den Celtics nach dem Motto, hey, was passiert denn, wenn die doch mal ein erstes Spiel in der Serie verlieren? Schleichen sich dann wieder solche Fehler ein, die wir zu Genüge schon gesehen haben. Ne? Zu viele Dreier, zu viele halbgare Dreier, zu viele Entscheidungen in der Crunch-Time, die vielleicht da nicht unbedingt hingehören. Ja, irgendwo kann man sich das vorstellen, aber das sind meine beiden Favoriten und die Clippers eben nicht mehr, aber zu den Clippers kommen wir gleich noch. Denn jetzt der nächste Tier dran, die Conference-Finalisten. Also Teams, die ich mir da vorstellen kann, und natürlich die Celtics und Nuggets gehören auch dazu, das glaube ich, muss nicht dazu sagen. Aber ich hatte im Februar die Thunder, die Wolves, die Suns und die Bucks dabei. Und da hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar zum einen, Karl Anthony Towns, wenn wir bei Minnesota mal anfangen, soll am Sonntag gescrimmaged haben, also das bedeutet für mich, so 5 gegen 5 im Training gespielt haben, soll, ne, da müssen wir natürlich mal gucken, ob das passiert, aber er soll vor den Playoffs noch spielen. Das ist natürlich immer eine relativ vage Geschichte, das kann dann auch sehr schnell gehen, das kann dann auch vielleicht ein bisschen langsamer sein, das kann jetzt auch alles sein, ne, von er macht die letzten 3 Spiele mit, er macht nur ein Spiel mit, who knows. Fakt ist, sie spielen, kommen wir nach zu, in Denver, heute Nacht. Da würde ich eher denken, dass er da nicht spielt. In der Höhe direkt ihn da reinzuwerfen, weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Kann aber auch gut sein. Und dann aber am 12. und am 14. spielen sie gegen Atlanta und gegen Phoenix. Die beiden Spiele, macht er 2 Partien vor den Playoffs? Das ist natürlich nicht komplett hundertprozentig ideal, aber dann denke ich mir, ja, dann ist der halbwegs im Rhythmus, dann kann es natürlich gut sein, dass er in der ersten Runde auch direkt zur Sache geht, wenn er vielleicht in die Lakers spielen muss oder so. Aber dann denke ich mir, ja, dann ist er relativ drin. Und davon gehe ich erstmal jetzt auch mal aus. Wenn er fehlen sollte, dann würde ich sie wahrscheinlich einen weiter hinten einordnen, weil ich nicht wirklich sehe, dass eine Mannschaft, die, und ich denke, da sind wir uns einig, dass Karl Anthony Towns der zweitbeste Spieler der Timberwolves ist, so sehr ich Goberts Defense schätze, denke ich, dass Cat dann schon wichtiger ist und besser ist. Aber wie gesagt, wenn du deinen zweitbesten Spieler eben nicht dabei hast, dann gehörst du auch nicht in die Conference Finals List hier bei mir. Ich gehe davon aus, er kommt zurück, macht mindestens 2 Spiele, hat Rhythmus und dann sehe ich die Wolves, die ja auch eine gewisse Playoff-Erfahrung haben, also ich meine, vergangenes Jahr haben sie Playoffs gespielt, gegen den späteren Meister auch, individuell Leute wie Conley und wie Gobert haben natürlich auch eine riesige Playoff-Erfahrung. Das hat alles gepasst, die sind rund, auch wenn es sich immer noch weird anfühlt, die können Erster werden in der Western Conference am Ende. Ich sehe die Wolves als legitimes Conference-Finals-Teams. Einfach, weil die auch schwer zu spielen sind, weil Länge, weil Wucht für meine Begriffe dieses Jahr in den Playoffs wichtiger sein wird, als es vielleicht auch in den vergangenen Jahren der Fall war. Und weil sie mit Anthony Edwards haben, jemanden haben, trotz seiner Jugend, der dir einfach mal Spiele im Alleingang holen kann. Das bringt uns zu den Thunder, die ich auch auf der Liste habe. Mit mehr Fragen eigentlich als die Wolves, weil die Thunder eben nicht diese Wucht mitbringen. Also nicht diese Körperlichkeit. Man muss Fragen stellen Richtung Rebounding, man muss Fragen stellen Richtung, habt ihr genug Physis am Start? Auf der anderen Seite, ich meine, Jalen Williams macht natürlich auf seiner Position einiges wett. Lou Dort macht einiges wett, aber natürlich Chet Holmgren, dahinter dann Mike Muscala und Bismack Biyombo. Also reicht das dann gegen die Konkurrenz, die auf die großen Positionen dann auf einen zukommt? Wir wissen auch noch nicht, wie die Setzliste ist, deswegen kann man auch nicht sagen, müssen die vielleicht vor den Conference Finals gegen Denver und so ran. Das spielt hier eh bei allen Dingern keine Rolle. Aber ja, ich sehe sie auch in diesem Bereich. Sie waren Top 10 Offense, Defense. Natürlich, hier fehlt die Playoff-Erfahrung. Ne, da müssen wir schon zu Gordon Hayward gehen und fragen, wie das funktioniert in den Playoffs. Der hat ein bisschen mehr. Klar, SGA hat schon Playoffs gespielt, zweimal mit den Clippers und direkt dann, als er nach Oklahoma City kam. Aber natürlich, ganz wichtige Protagonisten haben es halt nicht. Das ist so ein bisschen der Malus bei dem Thunder mit der mangelnden Physis. Aber ich finde, was für die Thunder spricht, ist eben eine für so eine junge Truppe, für meine Begriffe, ziemlich weit fortgeschrittene strategische Versiertheit und Festigkeit, dass die durchaus eben das machen und hinbekommen, was der Coach von ihnen möchte. Und das ist ja auch ein Schlüssel in den Playoffs, dass du eben nicht so viele dumme Fehler gemacht, sondern einfach dein Ding runterspielst und eben auch, wenn Option A fehlt, Option B oder C eventuell, dass du die findest. Und da haben sie natürlich Möglichkeiten. Und sie haben mit SGA jemanden, der einfach mit seinem Drive, mit seinem dann doch irgendwie ein bisschen weirden Game immer auch eine Penetration hinbekommt und dann kickt. Und dann sagt, das ist das beste Dreier-Team der Liga, also von der Quote her. Das funktioniert schon. Frage ist halt, ne, kriegen sie ihre Defense so durch? Haben sie die Rebounds? Das wird spannend. Aber ich traue es ihnen zu. Aber ich bin bei ihnen ein bisschen weniger voller Vertrauen als bei den Wolves, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich weder die Suns noch die Bucks, das sage ich direkt. Da kommen wir nachher noch zu. Ich habe aber drei Neuankömmlinge auf dieser Liste. Und das sind die Mavs, die hochgerutscht sind, also vom Außenseiter oder Teams auf dem Sprung. Die Sixers, die ebenfalls hochgerutscht sind. Ich erkläre euch noch, warum. Und jetzt die Clippers, die runtergefallen sind. Und bei den dreien habe ich jetzt bei den Clippers die größten Bauchschmerzen. Aber ich gebe den Clippers in dem Fall hier den Benefit of the Doubt. Nicht, dass ich denke, dass die wirklich diesen Schalter gefunden haben und einfach nur klack und dann geht's los. Ich glaube, bis auf Kawhi Leonard hat keiner irgendwie einen Schalter am Nacken. Aber das Problem, was ich habe mit ihnen, ist natürlich jetzt dieser Funk, in dem sie jetzt seit einigen Wochen da drin sind, dass sie nicht mehr verteidigt haben. Das finde ich einfach nicht gut. Ich möchte auch nicht belohnen, nicht, dass die wüssten, dass ich das hier mache, aber ne, ich möchte jetzt auch nicht sagen, ja, das ist alles egal, bla bla bla. Kannst auch während der regulären Saison eben Dienst auf Vorschrift machen, passt schon. Das ist eigentlich eine Einstellung, die mir zuwider ist. Aber ich sehe halt die Qualität, die sie haben. Ich sehe die Power, die sie haben. Ich sehe, dass sie auf jeder Position eigentlich doppelt besetzt sind, eigentlich jeden Stil mitspielen können und eben individuelle Qualität haben am Ball, die wahrscheinlich in der Breite so im Westen keiner hat. Aber Verletzung. Was ist denn mit Kawhi Leonard? Was ist denn mit dem Knie von Kawhi? Was ist mit dem Fuß von James Harden? Sind das jetzt nur so von langer Hand geplante Schonungsaktionen, um irgendwie am Ende da mit voller Power reinzurollen? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn man sieht, wie eng das ist. Ich meine, jetzt sind sie, ich sag, sie sind super safe mit 79 absolvierten Partien, aber ich meine, sie sind Vierter, das ist klar, mit 51 Spielen, 51 Siegen. Dallas hat 49, aber das Matchup ist klar. Ne? Also, das heißt, Matchup ist klar. Also, wenn Dallas rausfällt, okay, dann ist natürlich nicht klar, aber ne, also das Matchup, da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir hätten jetzt vielleicht Harden schon zurückbringen können und Kawhi schon zurückbringen können, aber wir wissen ja, spielen gegen Dallas, ob wir jetzt Heimvorteil haben und die sind eigentlich ziemlich Wumpe. Keine Ahnung, wie die denken da bei den Clippers, aber ich denke, dass das ein Team ist, das, wenn jetzt Intensität hochgeschraubt wird, sie haben es ja gezeigt, dass es geht, sie haben eine große Qualität, sie haben einen wahnsinnig switchable Kader. I can't quit the Clippers. Ich weiß nicht, also das tut mir selber weh, das zu sagen, aber ich denke, das ist ein Team, das man aufpassen muss. Ich habe die Mavs hier, jetzt werden viele sagen, oh, bla bla bla, hast du immer gesagt, Kyrie und Luca zusammen, das funktioniert nicht, das kann nicht klappen. Aber ich habe nach wie vor die Fragen, ob das in den Playoffs klappt. Ich habe am Wochenende das Spiel auch gegen Houston kommentiert, was natürlich schon von der Intensität her einfach wahnsinnig cool war und auch so ein bisschen Richtung Playoffs, fand ich, ging. Und auch da fiel mir wieder auf, dass ich dachte, naja, also es war so ein Abwechseln oft. Auch stellenweise hat man ja gemerkt, am Ende denke ich, dass Luca da, dass der Tank ziemlich leer war. Dass man sagt, komm, dann, wenn Dylan Brooks sich eh so verteidigt, dass er einfach bei dir einer in der Hose steht, dann bleibt er einfach oben am Logo stehen, dann nehmen wir Dylan Brooks damit raus und dann spielen wir halt 4 gegen 4. Dann hat Kyrie mehr Platz. Hat ja auch ganz gut funktioniert dann. Aber diese Synergien zwischen den beiden, dass sie sich gegenseitig befruchten, basketballerisch in der Offensive, das sehe ich noch nicht ganz. Und ich sehe auch noch nicht ganz, wie das defensiv alles so ineinander greifen soll, dann, wenn ein Gegner sich darauf einschießen kann, Luka zu attackieren, Kyrie zu attackieren. Aber das können wir als Seite schieben. Das ist eine Mannschaft, die brandgefährlich ist für jeden Gegner, weil du mit Luka und auch mit Kyrie jemanden hast, der einfach, auch wenn er jetzt vielleicht dann nicht, keine Ahnung, wenn jetzt vielleicht das Pick and Roll von den beiden nicht großartig gespielt wird und sie nicht gegenseitig frei spielen oder so, das kann auch scheißegal sein, weil wenn Luca on ist, dann gibt er dir die Stepbacks oder er geht in die Zone und du musst doppeln und dann geht der Ball raus zu guten Dreierschützen. Und wenn die einen halbwegs normalen Tag haben, dann nageln die dich auch weg. Und defensiv haben sie jetzt eben genug Waffen, um sehr variabel zu sein. Abseits von Luca und Kyrie. Ich denke nicht, dass das eine Meisterformel ist, aber es ist eine Formel, wo du jedes Team mit angehen kannst. Und auch die Nuggets, ne, müssen sich gegen so manche natürlich auch strecken. So, aber mal schauen, aber die Mavs sehe ich hier. Und ich sehe die Sixers hier, weil Joel Embiid zurück ist und man einfach von Joel Embiid es auch genug gesehen hat, zumindest ich, wo ich denke, ja, also ich würde nicht sagen, dass er 47 Minuten spielen sollte pro Partie, aber muss er ja auch nicht. Ne? Sie haben jetzt da durchaus genug Waffen, auch, dass man 5 Minuten sich hinsetzen kann. Man kann das ja auch clever, also diese alte Nummer sagen, pass auf, wenn ich weiß, jetzt kommt eh gleich ein TV-Timeout, dann lasse ich die noch bis zum TV-Timer noch drauf, dann kommst du runter, dann hast du dann eine 3-4 Minuten Ruhe gehabt, so, und dann nachher machen wir das Gleiche nochmal und dann verpasst du im Endeffekt, was ich, nur 3 Minuten, 4 Minuten vom Spiel, aber wir wissen, du hast eine relativ lange Pause dann gehabt, einfach weil die Auszeiten da gepasst haben. So, von daher, die Sixers, ich glaube, die werden das Team sein, die vielleicht dann im Osten am meisten überraschen und die dann vielleicht auch, je nachdem wie die Setlist sich dann im Effekt da ausgeht, dann auch eigentlich diesen Platz einnehmen, den eigentlich so die Heat oder die Knicks gehabt hätten, aber das gegen das Team will keiner spielen. Sondern das Team, gegen das keiner spielen will, denke ich, je nachdem, wie gesagt, wie es am Ende läuft, und da kommt man ja noch dazu, wie eng es da alles zusammen ist. Aber gegen Maxi, Embiid, Harris, Kelly Oubre, obwohl er ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen ist zuletzt, aber auch ein Buddy Hield, ne, der erstmal sich auch irgendwann gewöhnen muss, glaube ich, an Embiid, obwohl das, denke ich, für ihn nicht unglaublich schwer ist, weil freistehen und Dreier werfen, das kriegt er hin. Haben die defensiv jetzt alles, was sie brauchen? Weiß ich nicht, aber Embiid ist zurück, das hilft natürlich schon mal sehr und die sind brandgefährlich und für meine Begriffe auch gefährlicher als die Teams, die ich jetzt hier noch auf der Außenseiterposition habe. Im Februar hatte ich die Knicks, die Heat, die Sixers, Klammer auf, nur mit Embiid, Klammer zu, die Cavs und die Mavs auf dem Sprung. So, jetzt haben wir die Sixers und Mavs schon gesehen, die sind hochgerutscht. Die Knicks sind hier geblieben. Ich hätte sie nach oben gerutscht oder rutschen lassen, wenn alle dabei wären. Vor allem Julius Randle ist er aber nicht. OG Anunoby, es sei denn, ich habe irgendwas verpasst, ist auch noch nicht dabei. Mal gucken, ob der Horton mal wiederkommt. jetzt in dieser Saison, oh, ich glaube, aber er hat schon wieder gespielt. Kleinen Moment, nicht, dass ich euch jetzt hier Infos gebe, die von gestern sind. Er hat gespielt, 35 Minuten, 10 von 18 aus dem Feld, 4 von 6 Dreiern heute Nacht. Seht ihr, wenn man ein Kind zu Hause hat mit Magen-Darm, fällt einem sowas nicht direkt auf. Aber gut, wenn er dabei ist, perfekt. 3&D stärkt meinen Case hier. Aber auch wenn sie ein Außenseiter sind, der eventuell bestimmte Matchups auch überraschen kann oder so, damit die Knicks für mich, und da gehören sie mich eigentlich hin, wenn die bei voller Kraft wären, dann würden sie eigentlich in den Tier gehören, Conference-Finalisten. Da brauchen sie aber Julius Randle für. Ihr wisst, ich habe den, oder ich sehe den schon lange kritisch, da bin ich auch längst nicht der Einzige sicherlich. Und ich denke auch, wahrscheinlich sind sie defensiv auch besser ohne ihn. Aber ohne wirklich Julius Randle fehlt den Knicks im Angriff dieser zweite Ballhändler, der wirklich auf hohem Niveau kreieren kann. Kann das mal ein DiVincenzo, kann das mal auch eventuell ein Anunoby oder auch, wenn es hart war, mal Miles McBride oder so? Ja, bestimmt, aber nicht auf Playoff-Niveau. Nicht auf Niveau von, wir brauchen jetzt diese Serie und Brunson kann nicht 40 Minuten gehen. Oder wahrscheinlich 47,5. Und da hört es dann für mich irgendwann auf. Weil ich glaube, so kannst du auch nicht verteidigen, dass du dann alles in Grund und Boden ballerst hinten, dass du dann vorne einfach damit klarkommst, dass Brunson wahrscheinlich einen guten Tag haben wird, jeden Abend. Da fehlt Randle halt leider schon sehr. Aber ist kein Problem. Ich meine, das ist eine tolle Truppe. Der Garden wird rocken. Da können wir uns alle drauf freuen, auf die Spiele, die da stattfinden. Und die Knicks haben auf jeden Fall die Skills auch wirklich nochmal zu überraschen. Auch eine Runde 2. Ich meine, wenn es heute anfangen würde, lass uns mal gucken, wie die Tabelle aussieht. Ich meine, schon heute wären sie Dritter. Das heißt, man würde gegen Indiana spielen. Duell Offense gegen Defense. Das, denke ich, kann man durchaus gewinnen. Und dann wird es gegen die Bucks gehen. Was ist denn, wenn da jetzt Antetokounmpo fehlt? Ihr seht, so kann man sich natürlich das hinlegen, dass sie dann doch in die Conference Finals kommen. Aber sagt nochmal, wir wissen nicht genau, wie das alles dann ausspielt. Sie haben jetzt auch nur einen Sieg Vorsprung vor Orlando und Cleveland und Indiana. Also es ist so wahnsinnig eng. Das ist alles verrückt. Die Heat. Warum die Heat nicht eine Stufe höher? Ja, das ist relativ schnell beantwortet, weil ich von den Heat nicht genug gesehen habe dieses Jahr. Und mir ist auch bewusst, dass das bei den Heat mittlerweile zum Modus Operandi gehört, dass irgendwie, wer hat letztens gesagt, Josh Hart oder so nach dem Motto, hey, Jimmy Butler macht halt bis April immer so Sidequests und dann kümmert er sich erst dann also ich kenne das aus Videospielen, dann wirklich darum, um den richtigen Auftrag. Ja, das mag ja sein, das kann man durchaus so sehen, nur als ich jetzt in Miami war, war es einmal so, dass sie da ihre Heat-Culture-Trikots anhatten und dann auf dem Court ja auch diese Heat-Culture-Sachen dann stehen. Da stand ja irgendwie dann so, ne, bla bla bla, was sind am härtesten arbeitende, am besten disziplinierte, bla bla bla. Irgendwie, das sind diese ganzen Sinnsprüche, die sie da haben. Naja, wenn ihr das Team seid, was am härtesten arbeitet und am wenigsten Dönikens macht und immer Vollgas gibt und einfach richtig abliefert, naja, hättet ihr das nicht auch schon machen können, jetzt so im März vielleicht? Weil, ich meine, ihr habt 44 Siege, ihr seid jetzt 2 Siege, auch da kann auch was passieren. Ich habe Tiebreaker nicht im Kopf, aber who knows. Ihr hättet aber sicherlich, das war jetzt nicht so unwahrscheinlich zu sagen, hey, dann lass uns doch einfach mal Play-In nicht spielen, weil wir gehen eventuell Boston aus dem Weg und ne, vielleicht ist sogar Heimvorteil drin in der ersten Runde, dass man das so liegen lässt. Und ich weiß, jetzt kann man sagen, ja, aber Tyler Hero war verletzt und der war verletzt und hier und rechts und links. Ja, ich verstehe das ja alles. Nur stellen wir mal die Leistung aber auch jetzt nicht so, dass man gedacht hätte, naja, komm, wenn jetzt da jetzt auch Tyler Hero dabei gewesen wäre. Ich habe die zwar auch jetzt, als wir die Miami gesehen haben, gedacht, naja, dem fehlt natürlich schon der Ballhändler. So ein bisschen das kreative Moment, weil das ist natürlich Jimmy Butler nicht. Aber das war für mich auch jetzt nicht immer eine Leistung, wo ich dachte, ja, das ist gritty, die hasseln, sondern das war manchmal auch so ein bisschen beliebig so. Von daher, ich habe ein bisschen den Glauben an Miami verloren. Wahrscheinlich bestrafen die mich dafür, aber ich denke, am gewissen Punkt bist du auch der du bist. Und wenn wir uns erinnern, es war jetzt ja nicht so, dass die jedes Jahr in den letzten 10 Jahren in den Finals waren und wann immer es in die Playoffs ging, war das auf einmal ein komplett anderes Biest und jetzt sind die halt ran und haben Vollgas gegeben. Klar, vergangenes Jahr war es in den Finals, davor waren es die Conference Finals, 2021 war es aber auch nur die erste Runde. Davor waren sie in den Finals. Man kann jetzt nicht großartig was ablesen draus, im Sinne von, dass es jetzt einen Trend gibt oder so. Aber ich möchte es erstmal sehen. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was sie dieses Jahr bringen. Ich glaube, sie sind einen Tacken schwächer und die leben so ein bisschen von ihrem Ruf. Aber Jimmy Buckets, mal gucken, was er macht. Dann, die Sixers sind raus, nach oben hin. Die Cavs sind unten raus. Die Cavs sind für mich, also ich will jetzt auch nicht übertreiben. Ne, oft hat man ja Recency Bias und man spiele, auch jetzt wie ich kommentiert hat. Ich habe die dieses Jahr aber schon sehr, sehr häufig gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe die in New York gesehen, ich habe die in jetzt in Miami gesehen, ich habe die in Paris gesehen. Also ich habe eine Welttour gemacht, um die Cavs zu sehen dieses Jahr. Und in Paris fand ich die noch, cool, ne, passt irgendwie alles zusammen, nice, das geht nach vorne. Dann in New York dachte ich schon so, bisschen beliebig irgendwie. Kann aber auch sein, glaube ich, beides mal in die Nets gespielt. Ich glaube, neben denen siehst du eigentlich immer gut aus. Und dann jetzt haben sie sich eine mega Klatsche, die sie bekommen haben in Miami, als sie da waren. Aber ich habe sie auch, wie gesagt, auch kommentiert und auch so ein paar Spiele mal angeguckt. Und ich, also wenn ihr mich fragt nach einer Mannschaft, wo ich denke, da ist der Wurm drin, dann ist das die Mannschaft. Weil ich glaube, was die halt stark machen könnte, wäre halt die Defense. Wäre halt, ey, wir kommen über die Länge, ne, wir sind ja auch Sechster im Defensivrating, wir kommen über die Länge, ne, gegen uns musst du erstmal punkten und dann haben wir im Zweifel Donovan Mitchell und der macht das für uns. Alles cool, aber seit dem All-Star-Break läuft da halt gar nichts. Also wirklich, da läuft gar nichts zusammen. Die haben keine zwei Spiele in Folge, die haben einmal zwei Spiele voll gewonnen, sorry. Jetzt sind es drei Niederlagen in Folge. Es ist uninspiriert. Der gute Evan Mobley für mich momentan katastrophal unterwegs. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn George Niang Teil deiner ich habe nichts gegen George Niang. Ich finde George Niang, wie gesagt, großartig. Ich mag öfter den Joke, dass er jedem Oberliga-Center Hoffnung gibt, dass doch noch was geht mit der NBA. Aber ich glaube, wenn der Teil deiner Playoff-Rotation ist, hast du keine Chance, irgendwas zu gewinnen, weil einfach der Defensiv einfach viel zu weit unten dran ist. So. Und da kannst du so groß spielen, wie du willst. Und irgendwie die Dynamik Garland und Mitchell gefällt mir jetzt nicht mehr. Das ist einfach nicht, ist keine ganz klare Synergie. Ich glaube einfach nicht, dass das funktioniert. Und deswegen habe ich sie hier rausgenommen. Und ich glaube, wenn wir davon ausgehen, Stand heute wären sie ja bei 4 gegen 5, würden sie auf die Magic treffen. Ich würde davon ausgehen, dass sie gegen die Magic dann relativ klar verlieren. Obwohl die Magic natürlich offensiv ihre Probleme haben, deswegen finden sie sich hier auch nicht wieder. Und die auch gar keine Playoff-Erfahrung haben in den wichtigen Positionen, bis auf Joe Ingles. Aber die Cavs sind für mich, also je nachdem, wo sie landen und wenn sie irgendwie favorisiert wären, was ich nicht glaube, sind für mich das prominenteste Opfer. Und dann geht die ganze Geschichte los um Donovan Mitchell, bla bla bla, bleibt er nicht. Zwei Teams habe ich noch auf diesem letzten Platz, oder letzten Tier, die Lakers und die Suns. Ich weiß, Lakers-Fans werden jetzt sofort auf die Barrikaden gehen. Obwohl, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sagen sie, oh, jetzt auf einmal. Also ich dachte wahrscheinlich, lass die ganz raus. Nee, die Lakers haben sich natürlich ähnlich vergangenes Jahr jetzt in eine gewisse Playoff-Form gespielt. Vielleicht reicht es ja auch noch für irgendwie einen Sprung raus, obwohl ich gar nicht weiß, ob sie jetzt den Tiebreaker haben gegen New Orleans. Ich gehe davon aus, dass sie im Play-In bleiben. Und dann ist natürlich alles möglich, ob sie überhaupt dabei sind. Aber wenn sie in die Playoffs kommen, und wie gesagt, Play-In, One and Done oder Two and Done, das kann natürlich alles passieren. Ich finde, die Lakers sind in den letzten Wochen natürlich zu einer großen Form aufgelaufen, aber sie sind für mich eine Mannschaft, die ist so ein Frontrunning-Team. Ich weiß ja, letztens, und habe ich es, glaube ich, auch on air gesagt. Glaube ich, ist am Wochenende sogar. Was meine ich damit? Ich glaube, wenn es gut läuft, dann ist das eine Lawine. Ne, dann trifft die Angel Russell seine Dreier, dann hat LeBron die Matchups, die er will, dann trifft Hachimura seine Dreier und dann greift da ein Rädchen ins andere. Aber ich finde, wenn du eins davon irgendwie nicht hast, dann ich will nicht sagen, dann bricht es alles wie ein Kartenhaus zusammen, aber dann denke ich mir so, dann, ich glaube, das Team ist nicht resilient genug an sich. Und wenn man sich mal anguckt, letzten Wochen, gewinnen sie so gewonnen haben. Klar gibt es den Sieg gegen die Milwaukee Bucks, der war gut, Double Overtime, aller Ehren wert. Aber ansonsten, so Siege wirklich gegen Teams, die, sagen wir mal, in der oberen vier stehen in ihrer Conference. Und wie gesagt, du kannst nur gegen die spielen, gegen die du spielen musst. So, ne? Es ist ja nicht so, dass du jetzt anrufen kannst, habe ich auch am Wochenende gesagt, kannst dich anrufen bei der Liga und sagen, hey, wir brauchen ein paar härtere Gegner. Sie haben gegen Oklahoma City noch gewonnen, das war am 4. März. Da war ich, glaube ich, sogar in der Arena. War das da? Ja, da hatten sie also den Vorteil, dass die Thunder back-to-back gegangen sind und einfach SGA schlecht Dach erwischt hat. Und Jalen Williams einfach total abgemeldet war. Aber da haben sie sich ja gut gespielt, gar keine Frage. Das war noch ein guter Sieg. Aber ansonsten fehlen mir so ein bisschen die Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, dass sie einfach nicht so gut sind, wie das manchmal aussieht. Weil ich nach wie vor D'Angelo Russell nicht vertraue. Er hat immer diese Phasen, also mal eine gute Halbzeit. Und dann kommen die Phasen, wo einfach die Bälle wegfliegen, wo die schlechten Würfe genommen werden. Und das ist dann fatal, wenn es dann drauf ankommt. Ne? Dann bei Austin Reeves, glaube ich, hat man sich jetzt, oder haben sich viele Gegner darauf eingeschossen, dass sie ihn attackieren defensiv. Das gleiche gilt für LeBron in diversen Matchups. Und da wird natürlich der Druck, der auf Anthony Davis lastet, defensiv nochmal um einiges höher. Auch da muss man mal gucken, wie das dann halt weitergeht. Auf jeden Fall ist es so, dass ich sie als Außenseiter sehe, wo ich mir schon denken könnte, okay, also wenn eventuell, sagen wir mal, die kommen an Platz, weiß ich nicht, die kommen irgendwann, ist ja gab es an Platz 7 oder 8 in die Playoffs kommen. Sie treffen aber nicht auf Denver in der ersten Runde, weil das, denke ich, das können sie nicht gewinnen, die Serie. Treffen nicht auf Denver. Sie treffen vielleicht im Idealfall Oklahoma City, weil die eben nicht diese Physis haben und die Lakers kommen über die Physis und gewinnen das Ding. Was ich dann meinetwegen, Oklahoma City wird Zweiter. Ja? So. Und dann spielt man, je nachdem, wo Denver dann landet, ne? Also dann wird es schon schwer. Wahrscheinlich muss man gegen Minnesota spielen. Dann käme man in die Conference Finals. Ich denke, die Lakers sind ein gutes, reguläres Saisonteam, auch wenn sie natürlich jetzt keine überragende Leistung gebracht haben. Und ich denke, die Lakers sind im Endeffekt für die Playoffs. Wen haben wir da als, sorry, das ist zu gelassen, eine Klamüse, aber wir haben James, über jeden Zweifel haben, sag ich mal, Davis, sagen wir, Playoff-Rotation. Die beiden, Russell, Reeves, Hachimura, Prince trifft zumindest seine Dreier. Das sind 6 Leute. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen. Dinwiddie, weiß ich nicht. Cam Reddish kommt nicht aufs Feld. Wahrscheinlich ist es Jackson Hayes dann als Backup auf der 5. Gabe Vincent ist wieder da, aber bisher trifft er 8% seiner Dreier. Also ihr merkt schon, das ist dann, wenn man den mit ihm dazu nimmt, der immer seine 3 jetzt wieder trifft mit 39%, das ist dann schon ein bisschen dünn, finde ich. Aber warten wir es ab. Also wie gesagt, ich denke, sind Außenseiter, aber für mich jetzt nicht mehr. Und die Suns? Ich glaube, dass wir vielleicht 1-2 Spiele haben, wo wir denken, ah krass, die Suns, guck mal, ey. Ne? Aber ich würde mich genauso dazu hinreißen lassen, zu sagen, oh, guck mal, die Suns. Im Play-in gescheitert. Weil dieses Beal, Booker, Durant-Ding, man hat es teuer erkauft. Ist es eine Big Three überhaupt? Skills sind sehr ähnlich. Ne? Probleme im vierten Viertel. Ich habe es wirklich nur hier, weil Durant da mitspielt. Und wir auch schon in Brooklyn gesehen haben, dass er auch ohne seine Co-Stars dir dann auch mal eine Serie eventuell sogar gegen Top-Teams gewinnen kann. Aber das sind wir auch schon mal ein paar Jahre her. Und ich habe wirklich, wirklich nur, das ist das Team, wo ich am wenigsten Vertrauen habe, dass ich die hier überhaupt hätte einsortieren sollen. Und wahrscheinlich gehören sie noch nicht mal dahin. Und das kann dann auch vielleicht ein Abschneiden sein, was so bei den prominenten Teams, sage ich mal, zu den größten Verwerfungen führt im Sommer. Aber darüber können wir dann an anderer Stelle sprechen. Ja, das war's. Also richtige Playoff-Preview gibt es natürlich dann noch in den kommenden Tagen und zwei Wochen, je nachdem. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und da gibt es einiges jetzt heute Nacht. Also heute Nacht lohnt sich eigentlich direkt quasi, also vielleicht jetzt schon ins Bett zu gehen nach dem Hören. Obwohl, nee, heute Abend ist ja noch Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Von daher vielleicht lieber den noch angucken und dann einfach durchziehen. 1:30 Uhr, die Mavs bei den Heat. Ich muss noch nicht sagen, wie eng das in beiden Conferences ist. Wichtiges Spiel. Wenn ihr denkt, oh, ja, okay, aber kann ich nicht zwei Monitore gleichzeitig anmachen und Spiele gucken? Natürlich, am 2 Uhr die Magic bei den Bucks. Ist natürlich ein prekäres Duell. Warum? Naja, also die Bucks haben jetzt genau 2 Siege mehr als Orlando. Und die Knicks haben 1 Sieg mehr als Orlando. Also da ist alles eng beieinander. Und es geht quasi um Platz 2 in der Eastern Conference. Orlando das gewinnt. Großer Schritt gemacht dahin, nochmal nach vorne zu rutschen. Dann um 4 Uhr die Timberwolves zu Gast bei den Nuggets. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Karl Anthony Towns mitspielt, aber so oder so, ganz, ganz wichtiges Ding. Könnte quasi auch schon Endspiel sein um Platz 1. Die haben beide 55 Siege. Oklahoma City hat 54. Ist der Winner dann der Gewinner, der Number One Seed, der ist der Western Conference? Kann gut sein. Um 4.30 Uhr, auch da lohnt sich der Second Screen. Die Suns, gerade über gesprochen, bei den Clippers. Da geht es natürlich für die Suns darum, dass man eben doch vielleicht nicht ins Play-In kommt. Und für die Clippers nicht wirklich super so viel, aber wäre vielleicht ganz schön, wenn man nicht mehr von den Mavs abgefangen würde, wenn man zumindest Heimvorteil hat. Und dann, am 12. April, lohnt sich eigentlich wirklich nur ein Spiel, wo es bei beiden Seiten um was geht. Die Knicks bei den Celtics, wo man natürlich vortrefflich fragen kann, lohnt sich das eigentlich für die Celtics? Ja, müsst ihr mal gucken, inwiefern die da mit allen auflaufen, die sie haben. Wenn, dann ab 1.30 Uhr, wie gesagt. Und am 13.04. da spielen um 1 Uhr die Magic bei den 76ers. Auch das in allen Belangen nicht wirklich unwichtig. Die Magic, gesagt, spielen Platz 2, Platz 3. Und die Sixers würden ganz gerne von Platz 7 hochrutschen. Von daher, wenn man es für Orlando vielleicht sagt, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir irgendwie Philly aus dem Weg gehen. Wenn wir die schlagen, dann bleiben die wahrscheinlich 7. Oder sogar 8. Vielleicht werden wir 3. realistischerweise. Ich meine, es ist schwer so zu taktieren, einen Tag bevor die Saison vorbei ist, aber das spielen sie auf jeden Fall. Und um 4 Uhr die Pelicans bei den Warriors. Denn die Pelicans würden auch ganz gerne nicht ins Play-In-Turn, bin mir relativ sicher. Und die Warriors würden vielleicht ganz gerne noch Sacramento und L.A. abfangen. Die sind nur einen Sieg vor denen, zumindest Stand heute. Und dann, am 14.04. Und jetzt kann ich sagen, ich bin dabei. Es gibt auf The Zone die große Abschlusskonferenz vom letzten Spieltag. Und das war in der Vergangenheit, sind wir ehrlich, stellenweise ein ziemlich mieses Ding, weil man dachte, um Gottes Willen, was machen wir eigentlich hier? Es geht um nichts mehr. Spektakulärer könnte es dieses Jahr eigentlich nicht sein. Denn ab 19 Uhr warten auf euch die Partien. Unter anderem der Bucks und der Magic. Moment mal, haben die auch schon ein paar Tage voreinander gespielt? Geht bestimmt um alles. Dann die Hawks gegen die Pacers. Die Hawks gegen die Pacers, warum soll ich mir das denn angucken? Ja, die Pacers, wie gesagt, ne, wollen die jetzt playen? Nein, wahrscheinlich nicht. Können die noch Cleveland kassieren? Oder Orlando kassieren? Je nachdem, was passiert. Bestimmt. Und die Hawks können sogar noch die Bulls kassieren und werden dann Heimvorteil im 9er-10er Playoff oder 9er-10er Play-In. Und deswegen ist auch Bulls gegen die Knicks interessant. Auch aus dem Grund, die Bulls würden sicherlich gerne ihr Heimvorteil halten und die Knicks spielen Platz 2 und Platz 3. Und dann, wenn ihr denkt, ja gut, das war jetzt okay, aber am 21.30 Uhr, da kann es sicherlich keine Games geben, wo es wirklich um was geht. Oh, weit gefehlt, meine Freunde. Die Suns treffen auf die Wolves. Die Lakers treffen auf die Pelicans. Und die Mavs treffen auf die Thunder. Also von daher, ich bin beiden Teilen dabei bei der Conference. Ich gebe Vollgas. Ist das menschenmöglich? Wahrscheinlich nicht, denn ich kriege 2 Kommentatorenseite, also erst den einen, dann den anderen. Ich glaube, Martin Kern fängt an und dann kommt Sebastian Ulrich. Ich ziehe durch danach haben wir Play-Ins. Und ich habe gestern, damit kommen wir zum Google des Tages, Vorgestern, als ich im Auto saß und gewartet habe, dass meine Tochter vom Ballett kommt, habe ich gedacht, ach, fuck it. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf kam. Ich glaube, ich habe es auf Twitter gesehen. Playback.tv. Das sagt euch vielleicht was, wenn ihr jeden Tag NBA kennt oder generell da unterwegs gewesen seid. Das ist eine Plattform, eigentlich ist es auch eine Streaming-Plattform und ich denke auch, man braucht eigentlich nicht noch eine weitere Streaming-Plattform, aber was die halt ganz gut machen ist, man kann da quasi Watch-Partys machen mit, glaube ich, unendlich vielen Leuten und alle sehen das gleiche Bild, also zum Beispiel beim League Pass. Das hat jetzt also ein, zwei Strickfälle, Fallstricke, aber die ich kurz erklären. Also, wenn ihr League Pass habt, ich habe auch League Pass, so. Und ich sage, hey, keine Ahnung, ich habe keinen Einsatz bei The Zone oder jetzt an dem, unter der Woche, ich dachte, ich müsste da irgendwie was anderes machen, aber jetzt kann ich, habe ich Bock, ein Spiel zu kommentieren, dann kann ich sagen, hey, kommt doch bei playback.tv/André Vogt vorbei. Nein, Gottes Willen, vollkommen falsch gesagt. playback.tv/gutnext vorbei. Da sitze ich mit, vielleicht mit Dean Walle, vielleicht mit Ole Freaks, vielleicht mit Len Werle, vielleicht mit irgendjemandem, vielleicht sitze ich auch alleine da und quasi im Stile von, kennt das vielleicht von ESPN oder so, wenn dann Draymond Green mit Kevin Hart und so Sachen dann nebenbei kommentieren, sitze ich dann da. Ihr könnt mich irgendwie sehen, ihr könnt vielleicht die Gäste sehen. Und wir gucken alle zusammen das Spiel. Und das Schöne ist, wenn ihr alle League Pass hättet und ihr geht über einen VPN rein, das ist einer der Fallstricke, glaube ich, der 1G sogar, dann ist sichergestellt, dass wir alle das Bild zur gleichen Zeit sehen. Und das ist natürlich ganz cool, weil klar, ne, man kann auch Watchalongs machen. Ich würde das Ganze auch als Watchalong dann bei Twitch und so streamen. Nur dann müsstet ihr gucken, kriege ich das irgendwie genauso hin wie er. Aber playback.tv, das kostet auch nichts. Das ist alles gratis. playback.tv/gutnext. Kommt mal hin, checkt's mal aus. Das wäre auch dann so eine Option, dass wir da zum Beispiel auch den Weinkeller streamen können, eventuell. Weil man kann auch YouTube zusammen gucken, dass jeder das gleichzeitig sieht. Ich möchte es ausprobieren. Checkt's doch mal aus. Kommt einfach schon mal rein. Ich glaube, man muss diesem Room irgendwie joinen oder so. Also ganz bin ich in dem ganzen Link auch noch nicht drin. Aber ich glaube, das kann eine coole Sache werden. Einfach so ein bisschen, wenn ich Bock habe, mal reinzuspringen, dann gucken wir zusammen ein Spiel. Etc. pp. Kann man auch mal Re-Life machen, solche Sachen. In diesem Sinne, das war's diese Woche für die Rapid Reaction. Ich würde noch eine Sache, würde ich mich noch freuen, wenn ihr die Kobe-Ausgaben noch nicht gekauft habt. Wir haben noch welche im Lager. Die liegen da nur rum und warten, gelesen zu werden. Oder auch die DBB-Sonderausgabe. Ich glaube, wir haben noch ein paar Blink-Ausgaben. Wir haben noch ein paar 2000er-Ausgaben des Magazins. Und vielen Dank an der Stelle für alle, die sich gemeldet haben. Ich glaube, wir hatten noch, seit der Dark-Ausgabe hatten wir nicht so viel Feedback wie für Kobe. Wirklich die warmen Worte, die da kommen, die dann irgendwie von Goat-Ausgabe sprechen und so und die beste Ausgabe, die wir gemacht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Überzeugt gerne eure Freunde auch noch, dass sie sich holen, damit diese kleine Unternehmung immer weitergehen kann. In diesem Sinne, wir hören uns heute Abend wieder ab 20 Uhr NBA Live Fragen Stream presented by Tissot. Bis dann. Ciao. Chance after the bitter loss in 2000.